Radio Nordpol. Am 2. Dezember fand der 29. Prozesstag gegen die 5 angeklagten Polizeibeamtinnen statt, die am Einsatz um den getöteten Mohamed Lamine Dramé im August 2022 beteiligt waren. Der voraussichtlich vorletzte Prozesstag. Der Prozess endet nach Plan am 12. Dezember. Der Ausgang des Prozesses zeichnet sich langsam ab. Denn im Zentrum des 29. Prozesstages stand ein ca. 2-stündiges Plädoyer der Staatsanwaltschaft. Diese sieht lediglich den Einsatzleiter in einer Verantwortung für den Tod von Mohamed und schlägt für diesen eine milde Strafe vor, die mit Ende des Prozesses im Grunde abgegolten wäre, sodass er seine reguläre Arbeit wieder aufnehmen könnte. Für alle anderen tatbeteiligten PolizistInnen fordert die Staatsanwaltschaft Freispruch. Man kann die Begründung dafür in einem einzigen zynischen Ausdruck zusammenfassen. Shit happens. Kann mal passieren. Hat sich für die PolizistInnen halt nach Notwehr angefühlt und ausgesehen. Das habe gar nichts mit Rassismus zu tun, sondern sei einfach ein Fehler und dürfe in der staatsanwaltschaftlichen Logik in der deutschen Polizei offenbar auch passieren. Der Begründungszusammenhang ergibt sich retrograd aus der Erkenntnis, dass von Mohamed keine Gefahr ausgegangen ist. Seine Tötung ist aus Sicht der Staatsanwaltschaft eine Art unglückliches Zusammenspiel aus fahrlässigem Handeln des Einsatzleiters und der daraus resultierenden Einschätzung der weiteren angeklagten PolizistInnen, die sich dann eine Notwehrlage vorgestellt oder auch eingebildet haben und auf diese Weise die rasante Eskalation der Gewaltmittel in einem quasi Automatismus durchgeführt haben.
Es gibt eine lange deutsche Geschichte der Vorstellung nur der Logik des Handlungszusammenhangs, nur einem Befehl gefolgt zu sein, gewissermaßen automatisch an einem Handlungsgefüge beteiligt und an dessen Ende selbst das Opfer seiner Umstände zu sein. Es ist eine Geschichte, die mit Rassismus, struktureller Gewalt, Faschismus und einer systemischen Schuldumkehr zu tun hat, die eine Grundlage dieser Gewalt bildet. Im juristischen Jargon wird dieses Plädoyer der Staatsanwaltschaft ein Erlaubnistatsbestandsirrtum genannt. Wir können leider einen Erlaubnistatsbestandsirrtumsmissbrauch durch weitere PolizeibeamtInnen vorausahnen. Bemerkenswert am Plädoyer der Staatsanwaltschaft war ebenso, dass dieses der kritischen Berichterstattung um diesen Prozess auffallend viele Credits hat zukommen lassen. Wir bedanken uns an dieser Stelle für die Aufmerksamkeit.
Im Folgenden hören wir Interviews mit VertreterInnen von Backup, dem Komitee für Grundrechte und Demokratie, dem Solidaritätskreis Justice for Mohammed sowie der Anwältin der Nebenklage Lisa Grüter, die diesen Prozesstag reflektieren. Sie nehmen Bezug auf das Plädoyer der Staatsanwaltschaft sowie einige zuvor im Gericht getätigte ZeugInnen-Aussagen. Die VertreterInnen von Backup berichten von den Aussagen des Dolmetschers, der Mohammed in der LWL-Klinik kennenlernte, sowie dem Dozenten der Polizeihochschule Köln für Einsatzrecht und Einsatztheorie und dem sehr unterschiedlichen Umgang des Gerichts mit diesen ZeugInnen.
Ja, also genau, der erste Zeuge war Herr Yandi, der ist genau Dolmetscher, der in der LWL-Klinik hinzugezogen wurde. Da ist Mohammed hingefahren worden, nachdem er selbstständig zur Wache Nord ging und da seine Suizidabsichten geschildert hat, wurde er in die LWL-Klinik, in die Elisabeth-Klinik gebracht. Herr Yandi hat geschildert, dass er Mohammed als sehr, sehr ruhig und sehr traurig wahrgenommen hat. Und hat nochmal wiedergegeben, dass die Ärztin vor Ort entschieden hat, dass die Suizidalität Mohammeds nicht so akut sei, dass sie ihn gerne in der geschlossenen behalten möchte, sondern dass sie den Ort einer offenen Jugendeinrichtung für ihn für geeigneter hielt. Die Vernehmung von Herrn Yandi war recht kurz, aber geprägt von Ungeduld, von Unterbrechen, von so immer lauter werden im Sprechen seitens des Vorsitzenden Richter Kelms. Da hat man eigentlich mal wieder gemerkt, dass wenn schwarze Personen im Zeugenstand sind, seitens des Gerichts anders mit denen umgegangen wird, respektloser mit denen umgegangen wird, als es bei weißen Personen der Fall ist. Das zeigt sich auch insbesondere im Umgang mit dem nächsten Zeugen, dem Herrn Hillebrand, der bei der Hochschule für Polizei in Köln arbeitet, der da Ausführungen über seinen Lehrauftrag machen durfte, die ewig lang und ununterbrochen liefen und mir mit sehr viel Respekt begegnet wurde.
Ja, also der hat, das ist ja so ein bisschen die Art, wie der Richter Kelm jetzt immer wieder im Laufe des Jahres auch Befragungen durchgeführt hat im Gericht, im Gerichtssaal, dass er einfach Leute nicht hat ausreden lassen, so die Fragen gestellt hat auch immer wieder. Und genau, also das wurde jetzt an der Stelle heute auch irgendwie einfach nochmal sehr, sehr sichtbar, dass er sehr ungeduldig ist in der Art und Weise, wie er fragt. Und wo ich mir auf jeden Fall auch immer wieder die Frage stelle, okay, an welche Informationen kommt man auch eigentlich da dran, wenn man Leute so sehr unter Druck setzt, die eigentlich sehr ruhig sind und eigentlich diese Frage auch durchaus umfangreicher und hilfreicher für den Prozess beantworten könnten.
Ja, ich habe auch den Eindruck gehabt, dass es nicht viel Neues gab. Also wir hatten ja schon zwei Gutachter, polizeiliche Gutachter, die auch schon berichtet haben, was theoretisch die PolizistInnen hätten wissen können im Vorfeld und was Teil ihrer Ausbildung wäre, jedenfalls für Ausbilder. Und auch hier war es wieder so, dass der Satz, jeder Fall ist anders, so exemplarisch, glaube ich, für diese Berufsgruppe steht und man sich ja nicht festlegen will und einerseits natürlich alles sehr verriegelt ist und andererseits anscheinend doch auch alles der momentanen Situation und Entscheidungsgewalt der Beamtinnen denen so gerecht werden soll. Und von daher war das so eine Nullnummer, würde ich sagen.
Ich würde mich da dir, Britta, super dolle anschließen. Also dieses mangelnde Verständnis von Rassismus als ein gesellschaftliches Machtverhältnis wurde super deutlich, indem einmal ganz zu Beginn dieses Prozesses einmal Rassismus seitens Herrn thematisiert wurde, der sich selber davon freigesprochen hat mit der Aussage, für ihn hat es in dem Moment des Abdrückens keine Rolle gespielt, welche Hautfarbe sein Gegenüber habe. Und heute hat der Staatsanwalt Herr Dombert auch wieder darauf hingewiesen, dass wir ja alle gar nicht die Weltanschauung der Polizisten kennen würden. Und er hätte aber die Chatverläufe vorliegen gehabt, die privaten. Und daraus ist ersichtlich geworden, das sind alles keine Rassisten. Und damit offenbart er, dass sein Rassismusverständnis ein rein interpersonelles bleibt und auf Herrschafts- und Machtkritik überhaupt gar nicht eingestellt ist. Und er ist sogar noch weitergegangen. Er hat sogar selber formuliert, er würde die Polizisten einer Diskriminierung ausgesetzt sehen, nämlich durch die vermeintliche Vorverurteilung durch eine linke Öffentlichkeit. Und auch da zeigt er auf, dass er auch von dem Begriff Diskriminierung offensichtlich wenig Ahnung hat, da er auch den außerhalb eines gesellschaftlichen Machtverhältnisses, sondern auf der Ebene von einem persönlichen Disput oder einer interpersonellen Beleidigung verwendet, was so einfach auf einer wissenschaftlichen Ebene komplett falsch ist. Als daraufhin dann auch im Zuschauersaal ein Lacher aufkam zu dieser Bemerkung, die Polizisten seien diskriminiert worden, hat der Herr Kelm dann direkt zur Ordnung gerufen und hohe Ordnungsgelder angedroht. Und ich finde, das zeigt auch ganz gut auf, welche Stimmung in so einem Prozesssaal, in so einem Gerichtssaal herrscht.
Ja, ich würde vielleicht auch noch ergänzen, dass, ich fand das ganz interessant, dass eben im Zusammenhang mit so einem sehr starken Fokus auch darauf, dass das ja eine Nothilfesituation oder eine Notlagesituation war, da hat die Staatsanwaltschaft sich immer wieder sehr stark darauf bezogen, dass in dem Zusammenhang eben der Punkt Rassismus schon nochmal eine Rolle spielt und das genau der Punkt ist, wo wir das immer wieder im Laufe dieses Jahres gemerkt haben, dass dann nicht darüber gesprochen wurde, was eben auch aus meiner Perspektive vor allen Dingen auch eben aus so einem verkürzten Verständnis von dem, was Rassismus eigentlich ist und wie Rassismus auch wirkt, vor allen Dingen kommt. Vor allen Dingen, wenn man sich anschaut, dass es ja durchaus Studien gibt, gerade was das Schussverhalten angeht. Also es gibt Studien aus den USA, es gibt, soweit ich weiß, auch Studien, die sich auf deutschen Kontext beziehen, wo sehr deutlich wird, dass zum Beispiel bei Menschen mit schwarzer Hautfarbe sehr viel schneller abgedrückt wird. So. Und das ist ein Verständnis. Und dazu gehört, wenn man darüber sprechen möchte, wenn man das irgendwie verhandelbar machen möchte, auch in irgendeiner Art und Weise im rechtlichen Kontext, dann muss man dazu eben auch das entsprechende Verständnis von Rassismus haben. Und das ist das, was wir immer wieder merken, was auch einfach wirklich sehr deutlich fehlt hier.
Nach den Aussagen der letzten ZeugInnen hat die Staatsanwaltschaft ihr Plädoyer vorgetragen. Warum dies bei den Zuhörenden auf Unverständnis stieß, erläutern unsere InterviewpartnerInnen.
Ja, also der Staatsanwalt hat eigentlich begonnen mit so einem politischen Statement und hat erstmal angefangen, das zu wiederholen, was er eigentlich auch schon mal gesagt hat, dass seinem Eindruck nach dieser Prozess instrumentalisiert wird von links und rechts und er nicht verstehen kann, diese Forderung dass einerseits Polizei für die Sicherheit aller abgeschafft werden sollte und auch, dass es rassistische Polizeigewalt gibt und dass es eben nicht ein Einzelfall ist, sondern das hielt er alles für politische Unterstellung. Und das ist natürlich eine problematische Sicht. Und das andere war, dass er noch klar gemacht hat, dass Rassismus in keiner Weise bei diesem Prozess oder auch bei der Tat eine Rolle gespielt hat, was gar nicht berücksichtigt, dass der institutionelle Rassismus der Polizei einfach sozusagen nur nicht durch Gutachten belegt ist oder so, aber das letztendlich hinlänglich bekannt ist und auch von ExpertInnen auch immer wieder wiederholt auch Menschen das ja tagtäglich erleben. Und das ist natürlich ein großes Problem, das gar nicht zur Kenntnis zu nehmen und dann aber zu sagen, dass die Justiz neutral ist. Und das ist natürlich auch nicht der Fall, weil wir ganz genau wissen, wir sehen ja auch im Gericht, wie mit Menschen umgegangen wird, mit unterschiedlichen Biografien, mit unterschiedlichen Hintergründen und was dort verhandelt wird und was nicht. Und wir würden jetzt nochmal das Urteil abwarten natürlich, um dann auch nochmal so eine endgültige Beurteilung dieses ganzen Prozesses zu geben. Aber das war schon so ein starkes Stück, dass der Staatsanwalt eben erstmal mit so einem politischen Statement da überhaupt begonnen hat. Und dann ist er eben zu den einzelnen Plädoyers.
Sie besprechen auch das beantragte Strafmaß der Staatsanwaltschaft.
Die Staatsanwaltschaft hat 4-mal Freispruch gefordert und nur für den Einsatzleiter, den Herrn wurde eine Verurteilung gefordert. Und zwar aufgrund einer Tateinheit von Anstiftung zu gefährlicher Körperverletzung im Amt sowie fahrlässiger Tötung. Was da, glaube ich, sehr interessant zu sagen ist, ist, dass die Staatsanwaltschaft mehrfach betont hat, dass von Mohamed Rameh kein Angriff ausging, kein Angriff zu erwarten war und die Situation, in der er sich befand, statisch war. Und das über 30 Minuten. Und dass nach Eintreffen der Polizei es exakt 1 Minute und 38 Sekunden gedauert hat, zwischen der ersten Ansprache und der Abgabe des Pfeffersprays. Und dass erst diese Abgabe des Pfeffersprays quasi die Situation verändert hat. Und auch da haben sie dem von der Polizei und der Verteidigung gerne bemühten Narrativ, dass Mohamed dann angegriffen hatte, eigentlich widersprochen. Und sie haben gesagt, er hatte genau einen Weg, auf dem er ausweichen konnte, den er zur Flucht hat nutzen können. Und in diesem Weg standen nun mal schwer bewaffnete Polizisten und haben das Ganze dann als Angriff interpretiert und ihn daraufhin getasert und erschossen. Was interessant ist, ist, dass letztlich der Antrag, den Herrn wegen fahrlässiger Tötung zu verurteilen, eine sehr starke Aussage zu der Einsatzplanung an sich ist. Die sagt nämlich aus, und es wurde auch benannt, dass er mehrere Möglichkeiten gehabt hat, nach der ursprünglichen Einsatzplanung, die ohne Sichtung des Einsatzortes eigentlich stattgefunden hat, nochmal drüber nachzudenken, ob das, was er sich da vorgenommen hat, nämlich wir sprechen ihn an und wenn das nicht klappt, pfeffern wir den ein. Und das wird schon klappen, ob das wirklich ein guter Einsatz ist. Und diese Möglichkeit hat er nicht genutzt. Und das wurde als großer Fehler anerkannt. Das wurde als, ich krieg die genaue Formulierung nicht mehr hin, aber letztlich haben sie gesagt, ein vernunftbegabter Mensch hätte erkennen müssen, hier muss anders gehandelt werden und Mohammed tut sich gerade nichts an.
Also jetzt aus meiner nicht juristischen Sicht hatte ich mich schon gewundert, dass einzig vor theoretisch die Möglichkeit gehabt hätte, weil sie eben die Anordnung gekriegt hatte für das Pfefferspray und die anderen sozusagen waren so fein raus. Andererseits gab es eben ja eine Lagebesprechung ganz am Anfang oder die Planung. Und auch wenn das jetzt juristisch vielleicht eine andere Situation ist, hätte ich doch erwartet, dass alle PolizeibeamtInnen, die in diesem Einsatz beteiligt waren und zugegen waren in dieser Besprechung, mindestens hätten sagen müssen, okay, so machen wir das nicht. Und das ist nicht passiert und das ist aber auch nicht thematisiert worden jetzt hier im Prozess bisher von der Staatsanwaltschaft.
Wie Lisa Grüter das Plädoyer der Staatsanwaltschaft einordnet, hört ihr im Interview mit PressevertreterInnen.
Also für Familie Rameh war die ganze Zeit total wichtig, dass hier in diesem Gericht festgestellt wird, dass Mohamed niemanden angegriffen hat. Und das ist heute durch die Staatsanwaltschaft festgestellt worden. Und das war für die Brüder total wichtig zu hören und sehr erleichternd.
Jetzt am Ende viermal Freispruch, einmal 10 Monate auf Bewährung. Wie ist das angekommen bei dem Bruder?
Wir hatten jetzt gerade ungefähr 2,5 Minuten Zeit, miteinander zu sprechen. Das ist natürlich in der Sache schwer nachzuvollziehen für die Betroffenen und für die Angehörigen, das ist klar. Aber dass jemand verurteilt werden soll, der die Gesamtverantwortung für diesen Einsatz übernimmt, das ist schon ein wichtiges Signal aus meiner Sicht und auch aus unserer Sicht. Und wie gesagt, die Feststellung, dass Mohammed keine Schuld trifft, dass er niemanden angegriffen hat, das war für die Brüder von überragender Bedeutung. Und das haben sie heute auch gehört. Und alles andere müssen wir uns in Ruhe jetzt mit beschäftigen.
Sie sagten, die rechtliche Bewertung können Sie erstmal nachvollziehen. Das heißt also, wir haben jetzt 1,5 Stunden das Plädoyer gehört. War das erstmal so schlüssig aus Ihrer Sicht?
Ja, ich bin Mittwoch dran mit meinem Plädoyer und habe auch 2 Tage Zeit, mir genaue Gedanken darüber zu machen. Aber im Großen und Ganzen ist es nachvollziehbar. Und für uns ist eben vor allem wichtig, dass eben der Einsatzleiter zur Verantwortung gezogen wird, was er zumindest rechtlich wird. Über das Strafmaß kann man natürlich nachdenken, wenn man bedenkt, dass 2 Monate mehr ihm seinen Beamtenstatus gekostet hätten und er offensichtlich hier auch ein bisschen geschont wurde.
Nochmal zu den beiden Brüdern. Wie geht es Ihnen im Augenblick das Verfahren nimmt so langsam das Ende an. Wie geht's Ihnen beiden?
Die waren beide super angespannt heute und Sidi hat fast die ganze Zeit geweint während des Schlussvortrags der Staatsanwaltschaft. Das ist extrem belastend, das jetzt alles nochmal so kondensiert zu hören. Die sind extrem angespannt.
Wir haben zudem mit Alex vom Soli-Kreis Justice for Mohammed über das Plädoyer der Staatsanwaltschaft sprechen können. Die Verkennung der Komponente des strukturellen Rassismus sowie die angebliche Instrumentalisierung dieses Prozesses komme einer Entpolitisierung gleich und stützt die Opferstilisierung der Polizei.
Ja, also er hat auf jeden Fall eine politische Instrumentalisierung kritisiert, die wir so nicht sehen. Das ist ein politisches Thema und das unpolitisch zu verhandeln, verkennt eben, worum es hier geht, verkennt den ganzen Kontext, die strukturellen Zusammenhänge, die bei Polizeiarbeit, bei diesem Einsatz eine Rolle gespielt haben. Und noch dazu hat er die Hufeisentheorie bedient und hat gesagt, naja, es gab diese Vereinnahmungsversuche oder diese Meinungen von rechts und von links, hat dann aber nur über die vermeintliche Vereinnahmung von links gesprochen. Mit rechts meinte er die rassistische Aufladung dieser Tat, womit ja dann auch, das hat er natürlich nicht gesagt, die ersten Aussagen der Polizeigewerkschaften und Herbert Reul mit gemeint sein müssen. Anders kann man es nicht verstehen. Darüber hat er aber nicht viel geredet. Er redete dann ausgiebig über die vermeintliche Vereinnahmung von links und dass ja sofort die Rassismuskeule rausgeholt würde, was ja extrem diskriminierend, genauso hat es gesagt, diskriminierend gegen die Angeklagten gewesen wäre. Und daraufhin gab es natürlich einiges an Empörung und auch Lachen im Saal, was wiederum dann Richter Kelm direkt runtergefahren hat. Und mir ist auch wichtig, nochmal zu sagen, ja, der Schütze Fabian S. hat immer wieder betont, dass er ja keine aktiv rassistischen Einstellungen hat. Und das ist vielleicht sogar einigen Leuten, das mag man auch für glaubhaft halten, aber die Frage, die niemals thematisiert wurde und die auch hier ganz klar umgangen wurde, ist, welche rassistischen Strukturen stecken denn hinter der Polizei als Institution und stecken in der Einsatzplanung, stecken in dem Policing von Stadtteilen oder Orten, eben von so einem Einsatz wie hier. Und ob jetzt ein Mensch, der bei der Polizei arbeitet und einen Einsatz oder einen Befehl ausführt, sich selbst für rassistisch hält oder was der privat über schwarze Menschen denkt, spielt da überhaupt keine Rolle. Und das ist eben, ne, auch wenn hier der Staatsanwalt Dombert sich so für die juristische Betrachtung des Ganzen stark macht, dann würde ich mich ganz klar für eine sozialwissenschaftliche Betrachtung auch des Ganzen stark machen, in der diese Analyse dann einfach auch vorgeht. Und ich will nochmal dem, was Dombert da gesagt hat, entgegensetzen. Nein, die Justiz ist nicht unabhängig und das geht jetzt auch nicht darum, ob Leute, die dort arbeiten, rassistische Einstellungen haben oder nicht oder ob die Menschenfreunde sind und was weiß ich, sondern es geht um die Struktur, um die Geschichte des Rechts und darum, wer Positionen besetzt, wer Recht spricht, wie Sachen ausgelegt werden. Und diese Objektivität, die existiert so nicht, weil eben die Strukturen in Herrschaftsverhältnissen von auch mehrfach privilegierten Menschen gemacht wurden. Recht ist nicht Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit ist auch nicht gleichbedeutend mit alle werden gleich behandelt. Das wurde ja auch schon vorher hier im Podcast verhandelt, dass das, was es auch bräuchte in einer intersektional strukturierten Gesellschaft mit verschieden positionierten Menschen, dass eine wahre Gerechtigkeit ja zum Beispiel in Bezug auf Rassismus nicht colorblind, sondern color-conscious sein müsste, also sich aktiv mit den Diskriminierungsverhältnissen, die existieren, befassen müsste und damit aktiv umgehen. Also nochmal an dem Bild der Justitia verdeutlicht eben nicht eine Justitia mit Augenbinde, sondern eine Justitia, die hinsieht und die ja verschiedenen Positioniertheiten der Menschen sieht und damit was macht. Und heute hat auch nochmal der Umgang mit ZeugInnen gezeigt, wie ja massiv vorurteilsbehaftet und verschieden der Umgang mit verschiedenen ZeugInnen ist. Heute war ein schwarzer Zeuge, der nicht Deutsch-Muttersprachler ist, vorgeladen. Die Situation gab es mit einer Zeugin schon mal Anfang des Jahres, dass Richter Kelm offenbar überhaupt nicht umzugehen wusste mit ZeugInnen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, und dann einfach mit immer lauter werden reagiert hat und die einfach am Ende angeschrien und immer wieder unterbrochen hat, weil er einfach nicht gut mit ihnen oder mit dieser Herausforderung der Mehrsprachigkeit umgehen konnte. Und dann ist das, was am selben Prozesstag der Staatsanwalt gesagt hat, dass mit allen ja vor Gericht gleich umgegangen würde, vielleicht, also sicherlich ein hehres Ziel, das ja auch für diese Demokratie total wichtig ist, aber schlicht und einfach nicht die Realität, die wir in diesem Gerichtssaal wie wahrscheinlich in jedem anderen auch sehen werden.
Mit den Brüdern Sidi und Lassana Dramé haben wir heute nicht sprechen können. Sie haben während des Prozesstags geweint.
Zwei Erkenntnisse erscheinen uns für diesen Moment, der noch einige Ungereimtheiten birgt. Die erste ist, damit ein solcher Tatbestandsirrtum kohärent als juristisches Instrument der Schuldumkehr in einem Gerichtssaal eingetragen werden kann, müssen die Bedingungen gegeben sein, die eine Erkenntnis von rassistischer Gewalt und struktureller Diskriminierung negieren. Die zweite kommt eher einer Frage gleich. Wird dieses Urteil die Wirkung haben, eben diese Schuldumkehr zu verfestigen, indem eine beinahe vollständige Straffreiheit der Polizei legitimiert wird? So wie es der Antifa-Medienzusammenhang Dortmund formuliert. Ich dachte, ich darf das. Ich dachte, ich muss das. Zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung fand der letzte Prozesstag vor dem Urteil bereits statt. Zu hören waren das Plädoyer der Nebenklage sowie 5 Plädoyers der Verteidigung. Wir haben auch diesen Prozesstag dokumentiert und veröffentlichen kritische Perspektiven auf diesen Tag, der von dem Plädoyer der Nebenklage abgesehen zum Teil einer Shitshow glich, in der kommenden Sendung. Am 12.12. wird das Urteil verkündet. Es finden viele Veranstaltungen am 13.12. statt und am 14.12. eine Großdemo. Kommt nach Dortmund, unterstützt die Familie Dramé. No Justice, no Peace.